Samstags-Uni im Wintersemester 2012-2013 zum Thema Religion und Religionen in moderner Gesellschaft.
Neunter Vortrag, Professor Dr. Wolfgang Esbach. Was in der Moderne heilig sein kann. Soziologische Überlegungen zum Verhältnis von Religion und gesellschaftlicher Erfahrung.
Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schnitzler, für diese sehr schmeichelhafte Begrüßung. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse am Thema der heutigen Vorlesung. Ja, was meinen wir, wenn wir von Religion sprechen? In den heute geläufigen Einteilungen, die unser Wissen orientieren, gibt es so etwas wie eine Ordnung der Religionen, auf deren Grundlage wir diskutieren. Zunächst teilen wir die Gläubigen nach Religionszugehörigkeiten ein. Wir sortieren sie als Bekenner der Weltreligionen, Judentum, Christentum, Islam, Konfuzianismus, Hinduismus, Buddhismus. Und mit dieser Ordnung hat ja auch die Samstagsuni in diesem Semester begonnen. Daneben existiert eine Welt bunter Erscheinungen von Magie und Zauberei. Bei diesen Arten des Glaubens, die man als Aberglaube bezeichnet hat, ist man uneins, ob Magie zur Religion gehört oder etwas anderes ist. Jedenfalls haben sich die Veranstalter der Samstagsuni entschieden, zum Beispiel die Astrologie, den Sternenglauben oder den Glauben an die Geister der Verstorbenen nicht mit einem Vortrag in die Reihe der Religionen aufzunehmen. Schließlich gibt es außerhalb von Religion und Magie so etwas wie Weltanschauungen verschiedener Art, Menschen etwa, die der Überzeugung sind, dass menschliches Wissen prinzipiell begrenzt ist, dass es für den Glauben an etwas Heiliges keine stichhaltigen Gründe gibt und auch keine, einen solchen Glauben prinzipiell abzulehnen. Daher ist für diese Menschen die Beschäftigung mit Religion überflüssig und bedeutungslos. Man nennt Menschen, die so argumentieren, Agnostiker. Und es gibt Menschen, die sich ganz sicher sind, dass es weder Gott noch Götter noch Geister gibt. Sie werden Atheisten genannt. Diese grobe Einteilung stellt uns das religiöse Feld gleichsam säulenartig fixiert vor. Jede Säule besitzt eine weit zurückreichende Tradition, die ihr eine beeindruckende Identität verschafft. Und diese Identität wird von Zeit zu Zeit durch äußeren Einfluss modifiziert bzw. durch innere Reformen gefestigt. Und hinzu treten bisweilen sogenannte neue religiöse Bewegungen, deren Profile instabil, deren Anhängerschaft nicht genau feststellbar ist und deren Dauer es mit den zuvor genannten Säulen des religiösen Feldes gar nicht aufzunehmen vermag. Oder es sind Strömungen, bei denen man unsicher ist, ob ihnen das Prädikat religiös zu Recht zuzusprechen ist. Und die maßgebliche Bewegung in dem so statuierten Feld, die da stattfindet, ist die der Konversion. Man konvertiert von einem Glauben zu einem anderen oder vermeint als Agnostiker oder Atheist die Welt des Glaubens überhaupt zu verlassen und in eine Weltanschauung überzugehen. Es könnte nun die große Unsicherheit, Aussagen über Religion in gegenwärtigen Gesellschaften zu machen sein, die dieses Bild religiöser Versäulung einerseits so unentbehrlich, andererseits so unzureichend erscheinen lässt. In der Wahrnehmung vieler Zeitgenossen von heute ist es vor allem das weltweite Auftreten des sogenannten Islamismus, verbunden mit den Migrationsbewegungen aus islamisch geprägten Ländern gewesen, das verunsichert hat. Irritiert wurde die europäische Bipolarität zwischen einerseits dem Christentum und andererseits dem Säkularismus. Und es handelt sich hier um ein bipolares Schema, das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als, wie soll man sagen, stabilisierte Spannung die religiöse Orientierung der Europäer leitet. Ja, meine Damen und Herren, die heutige Vorlesung hat drei Teile. Zunächst möchte ich Ihnen ein Stück weit zeigen, dass die Irritation der europäischen Bipolarität zwischen einerseits dem Christentum, andererseits dem Säkularismus durch eine außereuropäische Weltreligion vor 100 Jahren schon einmal erfahren wurde. Dieser Teil wird ungefähr 10 Minuten brauchen. Zweitens möchte ich dann Klärung des vielgebrauchten Begriffs Säkularisierung versuchen, Ihnen dazu auch einige Ergebnisse von Befragungen zur Religion in Deutschland präsentieren und Ihnen ein religionssoziologisches Modell vorstellen, das sehr verbreitet ist, das aber meiner Auffassung nach nicht ausreicht, um unsere Situation zu verstehen. Das wird etwa 15 Minuten brauchen. Und schließlich werde ich im dritten, dann wiederum etwas längeren Teil, im letzten Teil, meine eigene historisch-soziologische Herangehensweise, Zusammenhänge zwischen Religion und kollektiver gesellschaftlicher Erfahrung zu erforschen, skizzieren. Das wird nochmal 25 Minuten brauchen. Dann gibt es eine Pause, dann können die, die noch dringend viel Einkäufe machen, rausgehen, aber dann gibt es noch eine Diskussion. Also fangen wir mit dem ersten Teil an, vor 100 Jahren. Irritationen von der Art, wie sie heute der Islamismus hervorruft, sind eben nicht neu. Die Erfahrung eines Weltmarkts, auf dem nicht nur Industrieprodukte, sondern auch Religionsangebote konkurrieren, sie war vor 100 Jahren vielleicht sogar noch tiefgreifender als heute. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 wurde nicht nur ausgestellt, was der Weltmarkt an Neuem aus Wissenschaft und Technik zu bieten hat, sondern geistliche luden zu einem Weltparlament der Religionen ein. An der parlamentarischen Versammlung nahmen neben Vertretern protestantischer Gruppen, Reformkatholiken, orthodoxe und liberale Juden teil, Shintoismus, Konfuzianismus waren ebenso vertreten, ein amerikanischer Muslim sprach für den Islam, besonders stark repräsentiert waren Vertreter des Reform-Hinduismus und Reform-Buddhismus, die in den USA großen Zulauf hielten. Und in der Folge erlebte auch Europa den Einzug gerade der asiatischen Religionen. Die einen sahen in der Pluralität der Religionen eine Bereicherung, andere befürchteten, dass die Konturen der Glaubensrichtung beschädigt würden. Mit dem Verweis auf das, ich zitiere, eiserne Jahrhundert der Dampfschiffe und Eisenbahnen, so schrieb im Jahre 1903 ein ums Christentum besorgter Autor, ich zitiere, alle Tore sind nunmehr geöffnet. Auch die Religionen treten unmittelbar einander gegenüber und können sich, wenn ihre geistigen Grenzen nicht fest abgesteckt sind, miteinander vermischen, wie die Wellen zusammenfließender Ströme. Da ist auch schon, fährt er fort, aus dem entlegenen Hindustan, Name für Indien damals, Hindustan, ein Mönch zu uns gekommen im gelben Gewand, den Almosentopf des Bettlers in der Hand, auf dem ernsten Angesicht Spuren der Weltverachtung, aber auch die des Mitleids tragend und bewirbt sich um unsere deutsche Seele. Zitat Ende. Also die Angst vor religiöser Überfremdung, sie bezog sich damals nicht auf den Islam, sondern auf den Buddhismus. Aber man erkennt vergleichbare Abwehrreflexe. Derselbe Autor befürchtet, ich zitiere, dass dem Christentum vom Buddhismus her eine bedeutende Gefahr droht und dass in apologetischer Weise, das heißt in der Verteidigung des Christentums, mehr als bisher geschehen muss, um die weitere Durchsetzung unserer christlichen Kultur von den nihilistischen Lehren des indischen Asketen zu verhindern. Zitat Ende. Und der Autor resümiert seine Sichtung der buddhistischen Schriften in Deutschland mit der Mahnung, ich zitiere, wenn ich dann die ungeheure Verbreitung dieser Gedanken in der modernen Welt erblicke, dann meine ich, dass dem Christentum in dieser neobuddhistischen Weltanschauung ein nicht zu unterschätzender Gegner entstanden sei, auf dessen energischen Angriff wir uns mehr und mehr rüsten müssen. Zu diesem Angriff wird bereits auf der Seite der Gegner mit lauten Trompeten geblasen. Die antichristliche, vom buddhistischen Geiste erfüllte Literatur ist ins Ungeheure gewachsen und schwillt jährlich mehr an, Zitat Ende und so weiter und so weiter. Also, Toleranz und Ausgleich der Weltreligionen oder Verteidigung des Christentums in Europa. Diese Alternative, sie stellte sich um 1900, wie gesagt, in Bezug auf den Buddhismus, 100 Jahre später in Bezug auf den Islam. Und beide Male kam der Anstoß für das öffentliche Interesse an Religion in Europa von außen. Die Europäer mussten sich fragen, wie steht es denn mit der Weltreligion, die auf ihrem Kontinent über Jahrhunderte ganz selbstverständlich zu Hause war? dem Christentum. Nun, die europäischen Christen befanden sich um 1900 in einer komplizierten Lage. Denn der Einzug asiatischer Religionen war nicht die einzige Irritation. Hinzu kam noch eine zweite und eine dritte, nämlich die Verschärfung der Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten und schließlich die Konfrontation beider Konfessionen mit denen, für die die Wissenschaft die höchste und letzte Instanz war, wenn es um Wahrheit geht. Zunächst zur Verschärfung der Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten. Wenige Monate nach der Krönung des deutschen Kaisers im Schlosssaal von Versailles im Jahre 1871 begann der Reichskanzler Bismarck mit der Verfolgung der katholischen Kirche in Preußen. Der Sieg über Frankreich und die Reichsgründung hatte den nationalen Enthusiasmus rauschhaft entfacht, der bei der gemischt konfessionellen Ausgangslage in Deutschland zu einer Frontstellung zwischen Protestanten und Katholiken führte. Der Protestantenverein forderte, die deutsche Einheit in einer Nationalkirche zu vollenden. Der liberale Rudolf Virchow, der in seiner Rede 1873 den bis heute gebrauchten Begriff Kulturkampf für die bismarckische Kirchenverfolgung einführte, der verteidigte diese Verfolgung damit, dass, ich zitiere, die katholische Kirche sich mehr und mehr als eine eigentlich italienische Kriegskirchengewalt darstelle. Zitatende. Die Fortschrittspartei sammelte Unterschriften für Petitionen, die die Abschaffung aller Mönchsorden als, ich zitiere, Pflanzstätten des Aberglaubens, der Faulheit und der Unzucht, Zitat Ende, forderten. Der katholische Bischof Ketteler wurde von Passanten verhöhnt, wenn er sich in der Soutane, dem Priestergewand, im Laienbereich Priestergewand in Berlin auf die Straße wagte. Der in liberalen Kreisen das ganze Jahrhundert durchziehende wahnhafte Glaube einer Verschwörung der Jesuiten gegen den Nationalstaat hatte Hochkonjunktur. Der Jesuitenorden galt den deutschen Kulturprotestanten, ich zitiere, Todfeind des modernen Staates und der modernen Kultur. Zitat Ende. Mit den Gesetzen von 1873-74 wurde dem Papst die kirchliche Disziplinargewalt und den Kirchen die Schulaufsicht entzogen. Die Priesterbildung im Kaiserreich wurde nationalisiert. Pfarreien, die von illegalen Priestern besetzt waren, konnten beschlagnahmt werden. Bischofssitze wurden für vakant erklärt, wenn der Bischof sich nicht den Gesetzen fügte. Jeder Priester, der trotz seiner staatlichen Absetzung seine Arbeit fortsetzte, konnte vertrieben werden und er verlor seine Staatsangehörigkeit und Reichsangehörigkeit. Auf der Flucht vor polizeilicher Verfolgung ertranken 5 Ordensangehörige im Wrack mit dem Namen Deutschland vor der englischen Küste. Etwa ein Viertel der Gemeinden war 1880 ohne Priester. Dieser Kampf gegen die katholische Kirche erscheiterte, wie Sie wissen. Der passive Widerstand der Gläubigen war nachhaltig, die Gesetze mussten zurückgenommen werden. Aber dieser Kulturkampf führte zu einer lang anhaltenden Verbitterung und emotionalen Verfeindung der Konfessionen. Katholiken und Protestanten boykottierten sich gegenseitig die Geschäfte. Konfessionelle Mischehen stellten für die Familien eine schwere Belastung dar. Schulkinder führten konfessionelle Bandenkriege gegeneinander und so weiter und so weiter. Schließlich zu der dritten Irritation. Einwanderung asiatischer Religionen, Konfessionsstreit Katholiken-Protestanten. Dazu kommt die Konfrontation beider christlicher Konfessionen mit Vereinen, die eine entschieden naturalistische Weltanschauung vertraten und die alle Religionen als Aberglaube und Volksverdummung bekämpften. Sie glaubten an die Möglichkeit der Erkenntnis eines einheitlichen, naturgesetzlich begründeten Zusammenhangs von physikalischen, chemischen, biologischen, sozialen, normativen, ästhetischen und ethischen Prozessen. Berühmt wurde das Diktum Rudolf Virchows, ich zitiere, die Wissenschaft ist uns Religion geworden. Dabei propagierten Naturforscher wie Ernst Haeckel, der 1902 auf dem Freidenkerkongress in Rom zum Gegenpapst gewählt wurde, ein Evolutionsmodell, mit dem begreiflich gemacht werden sollte, wie von den ersten Urnebeln angefangen über die Bildung der Erdkruste, die Entwicklung von organischem Leben zur Entwicklung der Tierwelt, dann der Urmenschen über Horden, frühe Staatenbildung, über antike Mittelalter und Neuzeit bis zur Gegenwart ein unaufhaltsamer Aufstieg stattgefunden hat, an deren Spitze jetzt der moderne Mensch steht, der den Gottesglauben überwunden hat. Die dreifach problematische Lage, die Irritation durch den Einzug asiatischer Religionen, die Verfeindung der christlichen Konfessionen und der Streit zwischen christlichem Glauben und dem Naturalismus der wissenschaftlichen Weltanschauung, all dies ließ damals ernste Zweifel aufkommen, ob Europa sich noch christlich nennen durfte und als Kontinent einer der großen Weltreligionen Bestand haben würde. Wenn man nun die Situation um 1900 und etwa um 2000, also heute, vergleicht, so fällt dreierlei auf. Erstens, die Verfeindung der christlichen Konfessionen ist vergleichsweise seit 1945 kontinuierlich, nicht zuletzt durch die Gründung der CDU, zurückgegangen. Aber Abendmahlstreit, Kirchenbegriff, Rechtfertigungslehre sind heiße Eisen geblieben. Zweitens, die Frontstellung zwischen Christentum und dem Naturalismus der wissenschaftlichen Weltanschauung ist bis heute virulent. Die 2004 aktiv gewordene Giordano Bruno Stiftung, sie wirbt mit flotten Sprüchen wie zum Beispiel »Glaubst du noch oder denkst du schon?« oder dem Spruch »Heidenspaß statt Höllenqual«. Drittens, der Anstoß für die Beschäftigung mit Religion kommt von anderen Weltreligionen und stößt auf ein Christentum, das sich in Bedrängnis sieht. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht ist es so, dass die Kontrasterfahrung vitaler außereuropäischer Weltreligionen und die Sorge, dass der Glaube an die frohe Botschaft im säkularisierten Europa nur noch bei einer ganz kleinen Minderheit aufrechterhalten werden kann, mit zu den tieferen Gründen für unsere Debatten über das Verschwinden oder die Wiederkehr von Religion gehört. Soweit mein erster Teil. An dieser Stelle sind nun einige Klärungen des vielgebrauchten Begriffs Säkularisierung überfällig und ein Blick in Resultate empirischer Forschung. Damit komme ich zum zweiten Teil meiner Vorlesung. Es empfiehlt sich, in der Debatte über Säkularisierung drei verschiedene Vorgänge zu unterscheiden. Erstens, man kann Säkularisierung darunter das verstehen, was der Soziologe Max Weber die Entzauberung der Welt genannt hat. Die Entzauberung der Welt. Dazu gehört der Rückgang von magischen Vorstellungen oder des Wunderglaubens durch die Verwissenschaftlichung des Weltbildes. Die mittelalterliche Welt war noch voller Wunder, die Heilige oder Engel bewirkten oder die durch das direkte Eingreifen Gottes in die Welt geschahen. In der Moderne werden, was auch die Gläubigen feststellen, Wunder immer seltener. Auch glauben immer weniger Menschen, dass sich im Gewitter, in Blitz und Donner ein zürnender Gott kundtut, dass der Glaube, dass Krankheiten eine Strafe Gottes für sündhaften Lebenswandel ist, geht zurück. Und das Schuldigwerden des Menschen wird auf die Ebene von Ethik und Moral verschoben. Säkularisierung als Entzauberung der Welt. Zweitens, man kann unter Säkularisierung die Emanzipation gesellschaftlicher Institutionen von religiöser Kontrolle verstehen. Dabei ist zunächst an den Staat zu denken. Der Staat der Bundesrepublik Deutschland ist ein säkularer Staat. Die Staatsbürgerschaft ist an kein Bekenntnis gebunden, die Religionszugehörigkeit steht nicht im Pass. Man kann sich kirchlich trauen lassen, aber rechtlich gültig ist nur die Heirat im Standesamt. Die Schulen und Hochschulen, die mit Steuergeldern finanziert werden, sind säkulare Einrichtungen. Keiner kann gezwungen werden, am Religionsunterricht teilzunehmen. Die Emanzipation gesellschaftlicher Institutionen von religiöser Kontrolle heißt nicht, dass Religion aus der Öffentlichkeit verschwindet. Der öffentliche Raum ist für alle da, für Kirchen und religiöse Gruppen gleich welcher Art, ebenso wie für indifferente Agnostiker oder Atheisten. Also Säkularisierung kann man verstehen als Emanzipation gesellschaftlicher Institutionen von religiöser Kontrolle. Das ist etwas anderes. Und schließlich drittens, man kann unter Säkularisierung die sinkende Teilnahme am kirchlichen Leben, also eine Entkirchlichung, verstehen. Seit Jahrzehnten ist ein Rückgang der Kirchenmitglieder, der Gottesdienstbesucher, der Zahl der Taufen, der kirchlichen Heiraten zu beobachten, das wissen Sie. Also Säkularisierung als Entzauberung der Welt, als Trennung von Staat und Kirche und als Entkirchlichung, das sind drei verschiedene Vorgänge, die man auseinanderhalten sollte. Nun, ich will mich zunächst ein Stück weit auf den dritten Prozess beziehen, Entkirchlichung, denn verlässliche Zahlen gibt es eben gerade für die Entkirchlichung, insbesondere für die Kirchenaustritte. Es ist nur interessant zu sehen, wie die Zahlen von Jahr zu Jahr schwanken, interessante Schwankungen, ich sage gleich was dazu, aber es gibt einen langfristigen Trend. Ich nenne nur ein paar Zahlen für Deutschland, die auffällig sind. 1932, vor Hitlers Machtergreifung, gab es knapp 300.000 Kirchenaustritte. 1934 sank die Zahl der Kirchenaustritte auf 56.000. 1939, dem Jahr des Kriegsbeginns, stieg sie wieder an, die Austritte, auf fast 500.000. 1944 sank die Zahl der Kirchenaustritte auf 23.000. In den 50er Jahren lag sie dann im Westen jährlich bei 50.000 bis 100.000. In den Jahren 1970 bis 1989 stieg sie, sie schwankte zwischen 160.000 und 310.000 jährlich. Nach der Deutschen Einheit 1992 gab es überhaupt einen Spitzenwert von 554.000 Austritten. Jetzt, 2010, die letzte Zahl, die ich habe, sind in Deutschland 326.000 Menschen aus der Kirche ausgetreten. Und 2010, die Zahl der Austritte von Katholiken übertraf erstmals in der langen Linie die Zahl der Austritte von Protestanten. Und dabei dürften die bekannt gewordenen Fälle sexueller Übergriffe durch katholische Geistliche sicherlich eine Rolle gespielt haben. Die Zahlen legen aber auch die Vermutung nahe, dem man vielleicht dann nochmal nachgehen könnte in genaueren Forschungen, dass Erfahrungen von politischen Umwälzungen, Kriegen die Menge der Kirchenaustritte beeinflusst. Heute liegt die Zahl der evangelischen und katholischen Kirchenmitglieder bezogen auf die Gesamtbevölkerung in der Bundesrepublik jeweils schon unter 30%. Also der Austritt aus der Kirche ist ein langfristiger Trend, an dem auch die rasante Debatte um die Wiederkehr von Religion nichts geändert hat. Und auch der seit 1997 bestehende Tag der offenen Moschee am 3. Oktober hat nicht zu einem vermehrten Besuch christlicher Gottesdienste geführt. In meinem Fach der Soziologie wird im Zusammenhang mit der Entkirchlichung von einer, wie es heißt, Individualisierung oder einer Privatisierung der Religion gesprochen. Aber diese leichtfüßigen Begriffe verwischen leicht die Konturen. Individualisierung im Sinne eines persönlichen Glaubens findet man bei Leuten, die zur Kirche gehen, ebenso wie bei bekennenden Atheisten. Die Rede von der Religion als einer Privatsache macht Sinn, wenn damit gemeint ist, dass es keinen öffentlichen Glaubenszwang gibt. Interessanter ist die Frage, wie es um die Glaubenswelten der Menschen bestellt ist, die aus der Kirche ausgetreten sind oder nie getauft wurden. Die Frage lautet, bedeutet Entkirchlichung zugleich Religionsverlust? Also bedeutet Entkirchlichung zugleich Religionsverlust? Und das ist eine Frage, die für Sozialforscher nicht leicht zu beantworten ist, denn es kommt, wie sonst auch bei Befragungen, immer darauf an, wie man die Fragen stellt. Das Institut für Demoskopie Allensfach hat ermittelt, dass sich weniger als die Hälfte der deutschen Bevölkerung, 48%, für religiös halten. Das sind immerhin 18% mehr, als in einer Kirche sind. Sie wissen, dass viele Kirchen stehen leer und die Allensbacher Forscher haben gefragt, Zitat, finden Sie es grundsätzlich in Ordnung, wenn Kirchengebäude dauerhaft für andere Zwecke genutzt werden oder sollte man auf jeden Fall versuchen, Kirchen als Kirchen zu erhalten? Das Ergebnis? 47% der Gesamtbevölkerung sind dafür, Kirchen als Kirchen zu erhalten. Und darunter sind nun erstaunlicherweise auch 33% der Konfessionslosen und 27% derer, die nie Gottesdienste besuchen. Die Allensbacher sagen, also eine relative Mehrheit der Deutschen ist gegen die Umwidmung von Kirchen. In diesen Ergebnissen ist dann bemerkenswert, dass viele Bürger kein Problem mit dem Gedanken haben, eine christliche Kirche in ein Gotteshaus einer anderen Religion zu überführen. Eine Umwandlung ehemaliger Kirchen in ein Museum, das finden 79% der gesamten Bevölkerung in Ordnung. Aber alle anderen diskutierten Verwendungszwecke werden von der Mehrheit abgelehnt, ob Seniorenheim, Restaurationsbetrieb, private Wohnungen, Diskotheken oder andere kommerzielle Nutzungen. Der Anteil der Bevölkerung, der Diskotheken, Sporthallen, Lagerhallen oder Supermärkte als unpassende Nutzungszwecke für ehemalige Kirchen einstuft, liegt über 80%. Wenn man solche Ergebnisse vor sich hat, meine Damen und Herren, man kann lange darüber grübeln, welches Verhältnis zur Religion sich in solchen Ergebnissen zeigt. Wenn man nun etwas anders fragt, wie in einer Untersuchung gemacht wurde, die die Bertelsmann Stiftung auf der Basis des differenzierten Messmodells von Stefan Huber durchgeführt hat, erhält man wiederum ein anderes Bild. Dass sie an Gott, an etwas Göttliches, an eine übernatürliche Kraft oder Energie, an ein Gefühl des mit allem Einsseins glauben, haben 70% der Deutschen angegeben. Ja, also leben wir dann doch in einem ziemlich frommen Lande. Und wie sieht es an der Freiburger Universität aus? Der hiesige Kollege von der Psychologie, Jochen Fahrenberg, der hat 2006 800 Freiburger Studierende nach ihrem Menschenbild befragt. Davon bezeichneten sich nur 13% als aktive Mitglieder ihrer Religionsgemeinschaft, 43% als passive, 44% waren kein Mitglied einer Religionsgemeinschaft bzw. sind ausgetreten. Was jetzt aber den Glauben anging, sah das Bild wiederum etwas anders aus. Von den Erstsemestern entschieden sich knapp 12% für den Atheismus, etwa 19% für den Agnostizismus. Das waren zusammen etwa ein Drittel. Aber die große Mehrheit von zwei Dritteln, also knapp 70%, die gaben an Gott zu glauben. Und erstaunlich sind dann doch irgendwie die Werte für den Glauben an okkulte Phänomene. Die Frage zur außersinnlichen Wahrnehmung dieser Frage und zur Telepathie stimmen 64% der befragten Studierenden zu im Fach Psychologie. Wunderheilungen werden von 45% für möglich gehalten. Die Aussagekraft von Horoskopen immerhin von 17% hier an der Uni. Exorzismus in extremen Fällen von 14%. Ja, was soll man dazu sagen? Entzauberung der Welt oder Freiburg locus occultus? Oder vielleicht haben die Studis, wie Fahrenberg vermutet, die klar formulierten Fragen dann doch nicht so richtig verstanden. Ja, diese empirischen Befunde sind verwirrend, wie Sie sehen. Wie soll man das überhaupt zusammenfassen? Eine Gesellschaft, die immer weniger von Religion hält, oder eine anhaltende Glaubensbereitschaft? Und wie sind diese Diskrepanzen zu erklären? 1961 erschien zuerst in englischer Sprache, dann übersetzt ein wichtiges Buch des Soziologen Thomas Luckmann, Titel Die unsichtbare Religion. Der Titel enthielt auch schon die These: Was den Glauben der Menschen angeht, so täuscht der Rückgang sichtbarer Religionen, denn grundlegend bleibt das soziale Erfordernis von Religiosität auch dann, wenn es sich nicht dort zeigt, wo man es normalerweise sucht. Religiosität, so Thomas Luckmann, ist ein allgemeines, anthropologisches, in der Natur des Menschen begründetes Phänomen. Menschen sind in der Lage, sich vom unmittelbaren Erleben des Organismus zu lösen, zu distanzieren und von der biologischen Existenz abgehobene Blickweisen zu entwickeln. Solche Blickweisen nennt Luckmann Transzendenzen oder Weltansichten, die, was den Grad der Abhebung betrifft, kleiner oder größer sein können. Und darin liegt nun gar nichts Besonderes, sondern es handelt sich um alltägliche Normalität, da Menschen sich nicht allein auf den biologischen Mechanismus von Reiz und Reaktion verlassen können, sondern, so Luckmann eben, Weltansichten nötig haben, die Sinn machen, die kommunizierbar sind, über die man miteinander sprechen kann. In diesen Weltansichten, so nun seine These, können bestimmte Sinnbereiche eingegrenzt werden, die Dinge betreffen, die Menschen heilig sind. Luckmann spricht vom heiligen Kosmos, der über den Alltag hinausreicht, weil er das betrifft, was unantastbar sein soll. Religion wäre Luckmann zufolge somit etwas, das, was dem Menschen heilig ist. Das ist eine berühmte Schrift gewesen. Luckmann hat mit dieser Arbeit die religionssoziologische Forschung aus der Engführung auf Kontraste der Weltreligionen und einer speziellen Kirchensoziologie herausgeführt und ein weites Feld eröffnet. Das war ein enormer wissenschaftlicher Durchbruch. Aber wie das häufig ist in der Wissenschaft an Universitäten, man kann ja jede gute Idee zu Tode reiten. Und das erleben wir heute, wenn nicht nur ein sehr alter Diskurs vom Geld als einem neuen Gott die Rede ist, sondern auch der Fußball ein Gott ist, der die Stadien füllt, wie einstmals die Kirchen als Religion gelten, der Wellness-Trend, dazu gab es ja auch was hier an der Samstagsuni, aber nicht nur dies, der Einsatz des eigenen Lebens in Abenteuer- und Risikosportarten erhält eine religiöse Bedeutung als Unterwerfung unter ein Ordal, also unter ein Gottesurteil. Ja, man muss freilich das nicht so ernst machen wie in solchen ordalen Trendsportarten. Man kann auch religiös tanzen oder sich in Science-Fiction-Religionen verlieren. Und was die jüngere Generation sicherlich interessieren mag, 2012 war zu lesen, dass Schweden die Kirche der Kopimisten, also File-Sharer, die in Paste and Copy einen Akt des Glaubens sehen, offiziell als religiöse Gemeinschaft anerkannt hat. Ja, also wenn man Luckmanns Idee zu Tode reitend Religion mit jeder Art von Sinnfindung oder Sinnstiftung gleichsetzt, ja, dann hat man, denke ich, wenig in der Hand, um bei der heutigen Artenvielfalt auf dem religiösen Feld zu brauchbaren Differenzierungen zu kommen. Ja, und was dann übrig bleibt, ist dann die altbekannte rabiate Art, über den Glauben von Gruppen und Einzelnen einfach hinwegzugehen und zwischen wahren und richtigen Religionen und unwahren und falschen Ersatzreligionen und Pseudoreligionen zu unterscheiden. Ja, in meinen Forschungen gehe ich einen anderen Weg, meine Damen und Herren. Als Wissenschaftler, denke ich, hat man, und als Sozialforscher vor allem, hat man das ernst zu nehmen, was für Menschen heilig ist. Und damit komme ich zum dritten Teil meiner Vorlesung. Also, für mich gibt es keine Ersatzreligionen. Im nächsten Schritt gehe ich davon aus, dass zwischen dem, was Menschen heilig ist, und den Erfahrungen, die sie gemacht haben, Zusammenhänge bestehen. Und da es um heilige Dinge geht, frage ich nicht nach alltäglichen, sondern nach besonderen, herausragenden Erfahrungen. Wäre ich ein Psychologe, so würde ich einzelne Personen untersuchen, um herauszufinden, wie sie zu diesem oder jenem Glauben gekommen sind. Ich würde mich an der klassischen Studie von William James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung, ein wunderbares Buch, orientieren, in dem jetzt einzelne Religionsstifter, Geistliche, Menschen mit mystischen Visionen oder andere Virtuosen, bei denen eine religiöse Intensität erkennbar ist, untersucht werden. Als Soziologe interessieren mich kollektive Erfahrungen von Populationen, und zwar solche in unserem Zusammenhang, bei denen in vermehrtem Umfang Religion ein Thema wird. Und mich interessieren Erfahrungen, die lange, lange im Gedächtnis von Kollektiven bleiben und auf die Gruppen zurückgreifen, wenn ihnen etwas Ähnliches passiert. Und manchmal sind es weit zurückliegende kollektive Erfahrungen, die so traumatisch gewesen sind, dass sie aktuellere überdecken. Ich gebe nur zwei Beispiele. Als man 1962 in einer Befragung in Hessen nach der schwersten Katastrophe der deutschen Geschichte fragte, erhielt der 30-jährige Krieg zwischen protestantischen und katholischen Staaten den ersten Platz in den Nennungen vor der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg und dem Dritten Reich. Der Politologe Herfried Münkler hat in letzter Zeit die neuen, immer auch religiös motivierten asymmetrischen Kriege der Gegenwart mit dem Dreißigjährigen Krieg im 17. Jahrhundert verglichen. Das Beispiel zeigt, wie aktuelle Erfahrungen auf der Folie von sehr weit zurückliegenden Erfahrungsschichten gedeutet werden. Und wer einen guten Geschichtsunterricht gehabt hat, der weiß, aus der Reformation haben sich lang andauernde gewaltsame Konflikte der Konfessionen entwickelt. Zu unseren europäischen, traumatischen, kollektiven Erfahrungen gehört der religiöse Fanatismus der frühneuzeitlichen Glaubenskriege, die zugleich Kriege waren, in denen sich der moderne Territorialstaat ausgebildet hat. Kurz gesagt, von den Aktionen der Wittenberger Protestanten, die 1521 mit Gewalt gegen altgläubige Gottesdienste vorgingen, bis zur Vertreibung der Salzburger Protestanten 1730 herrschen in Europa rundum nicht enden wollende Glaubenskriege. Traumatische Erfahrungen, kollektive. Ich wähle ein anderes Beispiel. Im Dezember 2007, einige erinnern sich, wurde dem Filmstar Tom Cruise der Medienpreis Bambi für seine Darstellung des Hitler-Attentäters Graf von Stauffenberg in dem Film Valkyrie verliehen. Tom Cruise schloss seine Dankesrede mit den Worten, die Stauffenberg vor seiner Hinrichtung dem Erschießungskommando entgegengerufen hatte. Ich zitiere: Es lebe das heilige Deutschland. Zitat Ende. Viele haben damals diese Bambi-Verleihung als eine gespenstische Szene erlebt. Die Besetzung der Stauffenberg-Rolle mit einem bekennenden Mitglied der Scientology Church hatte schon zuvor für Aufregung gesucht, und ob nun am Originalschauplatz der Hinrichtung der Attentäter, dem Bendlerblock, einer Kultstätte der Bundeswehr, überhaupt gedreht werden durfte, war umstritten. Ja, und dann zitierte der Hollywood-Star den letzten Ausruf Stauffenbergs vor seiner Hinrichtung, der Ausruf, der jahrzehntelang bei den offiziellen Gedenkfeiern zum 20. Juli in der Bundesrepublik von den Festrednern gnadenlos ausgelassen wurde. Ja, das heilige Deutschland, die Sakralisierung der Nation, das ist ja nicht Stauffenbergs Erfindung gewesen. 1793, auf dem Höhepunkt der Französischen Revolution, erklärt der radikale Jakobiner Chénier, ich zitiere ihn das, frei von Vorurteilen und würdig die französische Nation zu vertreten, werdet ihr auf den Trümmern des entthronten Aberglaubens die einzige universelle Religion gründen, die weder Geheimnisse noch Mysterien kennt, deren einziges Dogma die Gleichheit ist, deren Kanzelredner unsere Gesetze und deren Oberpriester die Beamten sind und die den Weihrauch der großen Gemeinschaft nur auf dem Altar des Vaterlands, der gemeinsamen Mutter und Gottheit entzündet. Zitat Ende. Sakralisierung der Nation. Der Glaube an die Heiligkeit der Nation ist seit dem Schlüsselereignis der Französischen Revolution nicht von der sich in vielen Ländern wiederholenden kollektiven Erfahrung des Enthusiasmus in Revolutionen zu trennen. In Deutschland findet sich in dieser Zeit dieselbe Sakralisierung der Nation, zum Beispiel bei Ernst Moritz Arndt, ich zitiere: Lasst alle die kleinen Religionen und tut die große Pflicht der einzig Höchsten und hoch über dem Papst und Luther, vereinigt euch zu einem Glauben. Zitat Ende. Also er predigt eine die Konfessionsspaltung überwindende Nationalreligion, von der es heißt, ich zitiere, das ist die höchste Religion, zu siegen oder zu sterben für die heilige Sache der Menschlichkeit, die durch alle Tyrannei in Lastern und Schanden untergeht. Das ist die höchste Religion, das Vaterland lieber zu haben als Herren und Fürsten, als Väter und Mütter, als Weiber und Kinder. Das ist die höchste Religion, seinen Enkeln einen ehrlichen Namen, ein freies Land, einen stolzen Sinn zu hinterlassen. Zitat Ende. Nun, das wissen Sie, meine Damen und Herren, mit der Sakralisierung der Nation haben die Deutschen keine glücklichen Erfahrungen gemacht. Aber darüber dürfen wir nicht abblenden, dass der Schwung eines nationalreligiösen Enthusiasmus, und das griechische Wort Enthusiasmus heißt ja der Gottheit voll, wir dürfen nicht abblenden, dass in vielen Ländern der Kampf um Freiheit und Würde des eigenen Kollektivs von einem nationalreligiösen Glauben angefeuert wird. Das ist kein unmodernes Phänomen. Diese soziale Form der Sakralisierung eines Kollektivs ist in der Regel konfliktgeladen, denn der revolutionäre Enthusiasmus hat die Tendenz, das Kollektiv möglichst weit auszudehnen. In Schillers Gedicht an die Freude, das Beethoven ja als Chorfinale für den Anschluss seiner 9. Symphonie vertonte, das Sie alle schon gehört haben, heißt es denn auch: Seid umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt. Und als die Bundesrepublik nach 1945 noch keine Nationalhymne hatte, da griff man oftmals ersatzweise bei offiziellen Anlässen auf Beethovens Ode an die Freude zurück. Und Sie wissen, dass dieses Stück heute die Hymne der europäischen Gemeinschaft ist. Im Streit um die Ausdehnung des Kollektivs trennen sich dann, ich kann das nur kurz andeuten, Linke und Rechte. In der Passage von Ernst Moritz Arndt, die ich zitiert habe, finden Sie noch beide Kollektivbestimmungen zusammen, eben die heilige Sache der Menschlichkeit und die Vaterlandsliebe, beides zusammen gilt als höchste Religion. Und wenn viele nüchterne Beobachter bisweilen den Eindruck haben, dass sich in politische Ideologien religiöse Elemente mischen, so findet man den Quellgrund dafür in den eigenartigen Dehnungs- und Schrumpfungsbewegungen des revolutionären Enthusiasmus. Soweit die Beispiele. Wie kann man in einer gesellschaftsgeschichtlichen Perspektive dieser Art kollektive Erfahrungen in ihrem Zusammenhang mit dem Thema Religion, wenn man den Zusammenhang mit dem Thema Religion nachgeht, wenn man das macht, dann kommt man zu genaueren Differenzierungen im religiösen Feld und der Eindruck der Uferlosigkeit, der sich einstellt, wenn man Religion mit jeder Art von Sinnstiftung und Sinnsetzung gleichsetzt, der schwindet. Man entdeckt dann, dass im modernen Europa mehr Religionen entstanden sind als die christlichen Konfessionen, dass es aber nicht unendlich viele sind, sondern eine begrenzte Zahl von großen religiösen Strömungen, die sich typisieren lassen und die bis heute relevant sind. Ich kann jetzt hier nicht alle Religionstypen in ihrem Zusammenhang mit den je unterschiedlichen gesellschaftlichen Erfahrungen vorstellen. Ich sage nur kurz, neben der Sakralisierung der Nation entsteht auch historisch gleichzeitig eine Sakralisierung der Kunst. Das findet man bei dem Barrikadenkämpfer der Revolution von 1848, Richard Wagner, oder im Kreis um den Dichter Stefan George oder auch bei Karl-Heinz Stockhausen. Aus der frischen Erfahrung der Entfesselung der Marktwirtschaft verbreitet sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der soziale Typus der Sakralisierung der Wissenschaft als einer letzten Instanz für alle Wahrheit schlechthin. Das hat mit der Entfesselung der Marktwirtschaft zu tun, denn, meine Damen und Herren, was Marktteilnehmer vor allem brauchen, das wissen Sie, belastbares Wissen. Die sozialen Formen von Nationalreligion, Kunstreligion, Wissenschaftsreligion, sie sind, so meine Überlegung, im Zusammenhang mit bestimmten kollektiven Erfahrungen entstanden und sie bilden einen in sich geschichteten Glaubensvorrat, der bis heute zur Verfügung steht. Ich möchte das Modell noch etwas erweitern und fragen, was könnten denn eigentlich im 20. Jahrhundert neuartige Erfahrungen gewesen sein, aus denen zum Fundus europäischer Religiosität weitere soziale Formen hinzukommen. Nun, wer die älteren Generationen bei den vielen Weißhaarigen hier im Hörersaal, ne, die in ihrer Lebenszeit viel vom 20. Jahrhundert mitbekommen haben, fragt, was sind die bestimmenden Zeiterfahrungen gewesen? So wurden vermutlich genannt die zwei Weltkriege, die Ära von Totalitarismus, also Nationalsozialismus, Stalinismus, und dann der unbeschreibliche Wohlstand der Nachkriegszeit. Wenn man dann aber zurückfragt und sagt, also aber Kriege hat es doch immer schon gegeben. Repressive Staatsordnungen sind doch auch nichts Neues. Und der Wohlstand hat er sich nicht doch eigentlich eher kontinuierlich vermehrt. Wenn man in eine solche Diskussion einstiege, käme man, denke ich, auf den neuartigen Erfahrungskern. Kriege hat es immer gegeben, aber was die Kriege des 20. Jahrhunderts von ihren Vorgängern unterscheidet, ist die ungeheure Technisierung des Krieges. Für den Ersten Weltkrieg lässt sich dies symbolisch an der Rolle der Pferde festmachen. Seit Jahrhunderten galt das Pferd als Symbol der Kriegergruppen. Im Ersten Weltkrieg hat dann die Reiterei nur noch ganz am Rande eine Bedeutung Und in diesem Krieg taucht für Kriege zwischen Menschen der Begriff Materialschlacht auf. Und der Zweite Weltkrieg hat das noch überboten. Und von Atomwaffen bis Drohnen geht die Steigerung des technischen Vernichtungspotenzials weiter. Repressive Herrschaftsformen, so ließe sich die Diskussion führen, hat es doch immer gegeben. Aber was die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts auszeichnet, ist die bis in die entlegensten Bereiche der Gesellschaft durchdringende Machtorganisation, und zwar eine technisch gestützte Machtorganisation, die von Zeitgenossen immer wieder als Machtapparat wahrgenommen wurden. Dass herrschende Klassen ihre inneren Feinde oder wen sie dafür hielten, umgebracht haben, ist historisch auch nichts Neues. Neu ist die technisch rationalisierte, fabrikmäßig organisierte Vernichtung von bürokratisch erfassten, nach biologischen Kriterien selektierten Menschen. Schließlich, dass sich Menschen mit Hilfe von technischen Artefakten das Leben erleichtert oder verschönert haben, ist eine Erscheinung, die möglicherweise so alt wie die Menschheit ist. Neu im 20. Jahrhundert ist die überwältigende Durchdringung der Lebenswelt mit Artefakten im Bereich des Umgangs mit Nahrungsmitteln, des Verkehrs, des Wohnens und so weiter. Neu ist der Sachverhalt, den der Autobauer Henry Ford in seiner Autobiografie aus den 20er Jahren mit den Worten beschreibt, ich zitiere Henry Ford: Im Hinterhof eines amerikanischen Wohnhauses befinden sich durchschnittlich mehr Gerätschaften, mehr verarbeitete Materialien als in dem gesamten Gebiet eines afrikanischen Herrschers. Ein einziger amerikanischer Schulbub ist im Allgemeinen von mehr Sachen umgeben als eine ganze Eskimo-Gemeinde. Das Inventar von Küche, Speisezimmer, Schlafstube und Kohlenkeller stellt eine Liste dar, die selbst den luxuriösesten Potentaten vor 500 Jahren in Erstaunen versetzt haben würde. Zitat Ende, Henry Ford. Ja, wenn man die These vertritt, dass die umfassende Artifizierung, die Verkünstlichung der Lebenswelt, die Technisierung der Lebenswelt den zentralen Erfahrungskern im 20. Jahrhundert bildet, der hinzugekommen ist, so kann man auch überlegen, welche weiteren Profile von Religiosität sich darauf beziehen könnten. Ich will dazu nur einige Hinweise geben. Ich denke, ein Charakteristikum liegt darin, dass die Glaubensinhalte zurücktreten und das Machen in den Vordergrund tritt. Man könnte von einem Trend zum Rituellen sprechen. Spiritualität, religiöses Erleben, das soll herstellbar sein. Da werden auch Gebrauchsanweisungen wichtig. Das ist ein durchgehender ritueller Trend, der ergreift eigentlich auch schon früh die Konfessionen im 1918 erschienenen Werk des katholischen Theologen Romano Guardini vom Geist der Liturgie werden Körperhaltung, das Stehen und Knien, das Händefalten, Kopfsenken, werden den ganzen zeremoniellen, theatralischen Feinheiten der Gottesdienste eine ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der Theologe Friedrich Wilhelm Graf, der erzählt immer gern die Anekdote, die Sie vielleicht auch schon kennen. Der berühmte Fußballstar David Beckham wird gefragt, ob seine Frau und er denn ihr zweites Kind taufen lassen. Und seine Antwort war, yes, but we haven't decided the religion yet. Friedrich Wilhelm Graf, der erzählt diese Anekdote, er nimmt sie als ein Beispiel dafür, was es heißt, dass Religion optional, beliebig wählbar geworden ist. Das stimmt natürlich auch, aber als Soziologe sehe ich noch etwas, was vielleicht interessanter ist. Denn ernst genommen, was dem Paar wichtig ist, ist nicht der Religionsinhalt, sondern das Ritual, die Taufe. Und dass ihnen das wichtig ist, denke ich, muss man schon ernst nehmen. Dass auch derzeit Performativität gefragt ist und dass in Handbüchern und teuren Kursen Gebrauchsanweisungen für charismatische Wirkung gegeben werden, gehört mit diesem Trend. Und man könnte auf einer höheren Ebene noch anführen, das Beispiel für den rituellen Trend anführen, die von vielen Philosophen vertretene Meinung, dass für die Erkenntnis von Wahrheit weniger von Bedeutung ist, welche Inhalte zum Ausdruck gebracht werden, als vielmehr das geregelte Verfahren. Legitimität durch Verfahren, das war der programmatische Titel eines Buches des Soziologen von Lignas Numan. Wenn das Verfahren, das rituelle Verfahren stimmt, ist das Ergebnis okay. Das Ergebnis, ne? Also, das ist eine Charakteristikum, ritueller Trend würde ich das nennen. Ein zweites Charakteristikum der Religiosität im Zusammenhang mit der umfassenden Artifizierung der Lebenswelt eben als einen zentralen neuen Erfahrungskern im 20. Jahrhundert. Damit in Zusammenhang steht die Tendenz oder der Trend zur Sakralisierung von Qualitäten der Natur. Also, dass man in der freien Natur dem Schöpfergott vielleicht eher begegnen kann als in muffigen Kirchenräumen, das ist schon ein älterer Glaube. Aber mit der immer umfassender werdenden Technisierung der Lebenswelt wird Natürliches immer kostbarer und schützenswerter. Und man fragt sich, reichen rationale Gründe aus, um dem technischen Fortschritt Grenzen zu ziehen? Oder kann man solche Grenzziehungen nur aufrechterhalten, wenn heilige Bezirke umgrenzt werden, heilige Bezirke des Natürlichen? Vielleicht ist sogar die Biosphäre, das Ökosystem etwas, was sakralisiert werden muss, damit es unantastbar wird. In diesen Trends stehen, denke ich, nicht mal unbedingt religiöse Inhalte im Vordergrund, sondern es sollen Räume, Gebiete geheiligt werden, die aus der fortschreitenden Technisierung der Lebensbedingungen ausgegrenzt sind. Ein verbotener Bezirk, ein Tabu, das den endlosen Überschreitungen Einhalt bietet. Und im Schnittpunkt von einerseits Ritualismus und andererseits der Ambivalenz von Natürlichkeit und Künstlichkeit befindet sich heute besonders natürlich der menschliche Körper, ein Kultobjekt mit Höchstrelevanz. Ja, meine Damen und Herren, ich habe vom Konfessionalismus, von Nationalreligion, Wissenschaftsreligion, vom rituellen Trend mit seiner Sakralisierung des Natürlichen gesprochen, von europäischen Religionen, die im Zusammenhang mit bestimmten kollektiven gesellschaftlichen Erfahrungen entstanden sind und die einen in sich geschichteten Glaubensvorrat bilden, der bis heute zur Verfügung steht. Und zum Abschluss möchte ich noch auf einen Religionstyp eingehen, der in der frühen Moderne im schon erwähnten Zusammenhang der Erfahrung der Glaubenskriege zwischen katholischen und protestantischen Staaten entstanden ist. Und dazu möchte ich auf einen Philosophen eingehen, der selbst, wie soll man sagen, ein Glaubenskriegsgeschädigter war. Sein Name ist Thomas Hobbes, H-O-B-B-S geschrieben, Thomas Hobbes. 1588 geboren, 1679 gestorben. Er war der festen Überzeugung, dass es göttliche Gesetze gibt, die man einhalten muss. Aber bei den sich gewaltsam bekämpfenden Konfessionen, die nun verschiedene Interpretationen der göttlichen Gesetze im Gepäck hatten, stellte sich die Frage, wem soll man glauben? Und seine Antwort will ich zitieren. Thomas Hobbes schreibt, ich zitiere, die göttlichen Gesetze werden aber auf dreifache Art bekannt gemacht. Durch natürliche Vernunft, durch Offenbarung oder vermittels eines Menschen, den Gott durch Wunderwerke als glaubwürdig den übrigen bestätigt hat. Man könnte folglich fast sagen, es gibt ein dreifaches Wort Gottes, nämlich ein vernünftiges, ein sinnliches und ein prophetisches Wort, womit auch die dreifache Art, Gott zu vernehmen, übereinstimmt. Gesunde Vernunft, Sinn für das Übernatürliche und der Glaube. Zitat Ende. Und dann stellt er sich die Frage, welche der drei Bekanntmachungsweisen göttlicher Gesetze kann allgemein sozial verpflichtend gemacht werden? Und die Antwort lautet, wer eine Offenbarung direkt bekommen hat, soll sich daran halten. Aber er kann andere nicht verpflichten. Wem ein Wunder widerfährt, der mag sich danach richten, aber er muss wissen, dass er keinen Anspruch darauf machen kann, dass wir ihm auf sein bloßes Wort hin glauben, denn es kann ja sein, dass dem einen etwas als Wunder vorkommt, dem anderen dagegen nicht. Das heißt, die Verpflichtung auf Inhalte eines prophetischen oder eines sinnlichen Worts kann nicht allgemein sein. Diese Bekanntmachungsweisen göttlicher Gesetze sind, so würde der Soziologe sagen, Ausnahmefälle, soziale Ausnahmefälle. Was bleibt, ist der Glaube an die Bekanntmachung göttlicher Gesetze durch die natürliche Vernunft. Und Hobbes' zentrale These lautet, ich zitiere, Gott leitet die, welche seine Vorsehung anerkennen, durch das Urteil der gesunden Vernunft. Gott leitet die, welche seine Vorsehung anerkennen, durch das Urteil der gesunden Vernunft. Die Vernunftfähigkeit des Menschen ist ein göttliches Geschenk. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen und vernünftig denken, dann werden uns dadurch die göttlichen Gesetze bekannt. Es ist dies eine Antwort auf die schlimme Erfahrung der Glaubenskriege gewesen. Und diese Göttlichkeit der Vernunft hat wenig mit dem Wissenschaftsglauben des 19. Jahrhunderts gemein. In der europäischen Aufklärung entfalten sich eben keineswegs schlechthin religionskritische Auffassungen, sondern eine Kirchenkritik, die sich gegen die konfessionelle Form des Christentums richtete. Dogmatische Aussagen werden auf ein Minimum reduziert. Alles, was ist, ist in Gott und nichts kann ohne Gott sein oder begriffen werden, so Spinoza, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist dies, denke ich, kein säkulares Verblassen von Religion, wie man heute immer noch liest, Aufklärung, Einstieg in die Säkularisierung. Es ist auch kein Atheismus, wie die Konfessionsvertreter behauptet haben, sondern dies ist eine neue, starke, vernünftige Religion, zu der Juden, Christen und Moslems konvertieren konnten, wenn sie die kriegstreibenden Spitzfindigkeiten der Konfessionen satt hatten. Und immer dann, wenn sich in den folgenden Jahrhunderten Glaubenskriegerisches geregt hat, bestand für uns Europäer die Möglichkeit, auf eine aufgeklärte Religion zurückzugreifen, und dies ist bei gegebenem Anlass bis heute noch aktuell. Bleibt mir noch zum Abschluss auf den bedeutenden Anteil an dieser vernünftigen Religion hinzuweisen, den die europäischen Juden erbracht haben, nämlich die Erinnerung an die Religion des Noah und der mit seiner Familie und etlichem Vieh bekanntlich die Sündflut überlebt hatte. Die Religion Noahs umfasste nicht 10 Gebote, die kamen erst später, sondern sie umfasste 7 Ermahnungen, die Gott Noah und dem gesamten Menschengeschlecht gegeben hatte. Und dazu gehören das Verbot von Mord, Diebstahl, Unzucht, Tierquälerei und im religiösen Bereich das Verbot von Gott, Götzendienst und Gotteslästerung. Als einziges Gebot forderte die noachidische Religion nicht den Glauben an den jüdischen Gott, auch nicht die Gottesverehrung, sondern sie forderte die Einsetzung von Gerichten. Die Einsetzung von Gerichten. Und diese reduzierte Gebotstafel, dieser Minimalismus, dieser religiöse Minimalismus, der, so die Rabbiner, ist Grundlage aller Gerechten, der Juden und der Nichtjuden. Für die Letzteren, für die Juden, wollte ich sagen, für die Juden gelten darüber hinaus die ja weit umfangreicheren Gesetze der Halacha. Die Verschränkung der Religion Noahs mit dem Glauben an eine natürliche Religion, die allen Menschen geschenkt wurde, diese Verschränkung hat in Europa Schule gemacht. Sie war lebendig in den Netzwerken der Freimaurer. Sie hat einen Lessing und Mozart inspiriert und sie ist auch Grundlage des Spätwerks des Philosophen Hermann Cohen, dessen Titel auch schon eine These ist, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums. Ja, meine Damen und Herren, ich bin am Ende. Was ich in dieser Vorlesung zeigen wollte, ist dies. Europa hat in religiöser Hinsicht mehr zu bieten als den Konfessionalismus der christlichen Kirchen, die sich heute lehren. Sie hat auch denen, die Glaubenswelten aus anderen Weltregionen mitbringen und die hier heimisch werden, Alternativen zu bieten. Was in der Moderne heilig sein kann, ist nicht beliebig, sondern ist im Zusammenhang mit bestimmten tiefgreifenden kollektiven Erfahrungen entstanden und die verschiedenen Arten der Sakralisierung bilden bis heute einen Vorrat von Möglichkeiten des Glaubens. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.